Die Länderspielpause ist zu Ende. 3 Punkte gegen Bochum müssen noch besprochen werden. Außerdem gibt es die Vorschau auf das Spiel gegen Werder Bremen. Das alles hier und jetzt im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Dennis Lindner.
Ja, herzlich willkommen zurück zum Wölferadio. Wir schauen erstmal zurück auf das Spiel gegen den VfL Bochum, gegen unseren Namensvetter aus dem Pott. Glücklicherweise können wir da mit ein bisschen mehr Fröhlichkeit als bei meinem letzten Auftritt hier sprechen, denn wir haben das Spiel gewonnen. Der VfL hat 3:1, also der richtige VfL hat 3:1 beim VfL Bochum gewonnen. Wir schauen uns mal an, wie das gelaufen ist und danach geht es dann auch schon mit dem Blick Richtung, man soll es ja nicht Nordderby nennen, aber ich mache es jetzt einfach auch schon, weil es Leute nervt, zum Heimspiel gegen den SV Werder Bremen. Die Grün-Weißen aus der Freien und Hansestadt Bremen kommen zu uns nach Wolfsburg. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal der VfL Bochum.
Wölferadio. Rückblick.
Dann schauen wir doch mal darauf, wie unser Trainer Ralf Hasenhüttl die Mannschaft aufgebaut hat, wie er sie aufgestellt hat und wie wir das Spiel gegen den VfL Bochum angegangen sind. Es gab mal wieder was Neues, die von uns allen so geliebte Dreierkette ist zurückgekommen, dieses Mal aber in Form eines 3-4-3s. In der Dreierkette hinten spielten Kulirakis, Bornau und das erste Mal Dennis Wawra in der Innenverteidigung. Ich denke, da wird man jetzt jede in Zukunft, wenn wir mit der Dreierkette spielen, ein wenig hin und her tauschen können, dass man den Innenverteidiger oder die Innenverteidiger so aufstellt, dass sie zu den gegnerischen Stürmern passen. In dem Fall fiel die Wahl auf Dennis Wawra. Ich denke, Kulirakis wird hoffentlich gesetzt sein. Der junge Mann soll möglichst schnell Spielpraxis sammeln, um uns dann helfen zu können. Und ich denke, das geht am besten, wenn man ihn aufstellt. Im Mittelfeld, das dann in einer losen Viererkette aufgestellt war, waren in der Mitte Asta Wrangs und Maximilian Arnold, die das Zentrum dicht machen sollten und nach vorne Impulse setzen. Über außen dann auf der linken Seite Jakub Kaminski, auf der rechten Seite spielte Riedle Baku und im Sturm dann, oder im Dreiersturm, wenn man so will, dann die etwas überraschende Entscheidung mit Mohamed Amoura als eine Sturmspitze und Thiago Tomasch als andere aufzustellen, dahinter Jonas Wind als Zehner, als klassischer Ballverteiler, was ja wirklich seine Stärken sind. Der braucht ein bisschen den Freiraum, um von da aus zu arbeiten und kann dann mit Mohamed Amoura zusammen und Thiago Tomasch natürlich auch, aber Amoura und Wind, ich denke, das ist ein Duo, auf das wir uns freuen können, so hat das auch in diesem Spiel hier funktioniert. Aber dazu gleich später mehr. Auf Seiten der Bochumer, die in einem 4-3-3 gespielt haben, möchte ich eigentlich nur Patrick Drewes ansprechen. Patrick Drewes, ein Wolfsburger Jung, hat hier am RGW sein Abi gemacht, hat sich hier leider nie ganz durchsetzen können im Tor, auch wenn er es lange probiert hat, lange in den unterklassigen Mannschaften war und ist jetzt in Bochum gelandet, wo man wirklich sehr zufrieden mit ihm ist. Und man kann auf jeden Fall schon mal hier und jetzt festhalten an dieser knappen Niederlage, oder naja, so knapp ist ein 3-1 gar nicht. Aber an dieser Niederlage hat er wirklich keinen Anteil gehabt. Er hat getan, was er konnte. Das Spiel fing dann, muss man ehrlich sagen, nicht so wahnsinnig gut für uns an. Also es trullerte so ein bisschen hin und her. Wenn jemand Chancen hatte, war es der VfL aus Bochum. Aber die waren eigentlich klein und überschaubar. Der VfL aus Wolfsburg dagegen versucht es häufig mit längeren Bällen, um irgendwie rauszukommen. Und der erste Aufreger war dann gleich ein Handelfmeter für den VfL aus Bochum. Das ist mal kompliziert mit diesen diversen VfLs. Die Bochumer, die einen Schuss aufs Tor abgeben, der aus 3 Meter Entfernung Asta Wrangs am Oberarm getroffen hat, der aber so angelegt war, also um ihn noch weiter anzulegen, müsste man ihn danach dann rausoperieren. Es hat trotzdem aus irgendeinem nicht ganz ersichtlichen Grund mehrere Minuten gedauert, bis der VAR eingegriffen hat und sich entschieden hat, dass das kein Tor ist. Der Trainer Max Burda, in seinem ersten Bundesligaspiel übrigens, wurde dann noch rausgerufen. Man guckte sich das sehr, sehr lange an und ja, ich weiß nicht genau, was da der Grund war, warum das so lange gedauert hat. Es ist immer noch ein bisschen ein Rätsel beim VAR. In dem Fall war die Situation nämlich wirklich klar. Auch wenn man sagen muss, wir alle verstehen die Handregel ja immer nur genau so lange, bis sie tun, was wir sagen. Wenn dann wieder was ganz anderes passiert, dann kommt irgendwoher ein Experte und erklärt uns, warum wir falsch lagen. In dem Fall lagen wir dann offensichtlich, also zumindest wir Wolfsburger lagen alle sehr, sehr richtig, waren uns einig, dass das kein Elfmeter ist und so wurde es dann auch gegeben. In Bochum regte man sich trotzdem drüber auf, ist logisch, wenn einem so eine gute Chance genommen wird. Im Gegenzug hat der VfL aus Wolfsburg wiederum dann das Tor geschossen. Also es dauerte nicht lange, da hat Amura auf dem linken Flügel den Ball und schlägt ihn ja mit dem Außenriss in den Lauf eigentlich von Thiago Tomás, der verpasst den Ball, aber man könnte es auch als Körpertäuschung auslegen, aber ich glaube, da würde man ihm ein bisschen viel zusprechen. Es reicht auf jeden Fall, um Wittek vom VfL Bochum dazu zu bringen, dass er 4-5 Meter Abstand zum Ball hat und dann muss ich Thiago Tomás schon noch einmal ein bisschen um sich selber drehen, schießt den Ball, dann rutscht ein wenig weg. Also da war hier und da auch tatsächlich schon mal ein bisschen Glück dabei, aber schießt ihn ins lange Eck und das war halt ein ganz, ganz wichtiges Tor. Danach ging es dann, ja, im Endeffekt relativ unspektakulär weiter. Die Wölfe haben das Spiel so ein bisschen versucht zu kontrollieren. Bochum hat immer wieder versucht, gegen anzurennen. Und das klappte dann relativ gut, muss man sagen. Also es war nicht besonders chancenreich, gerade in der ersten Halbzeit. Aber es gab dann kurz vor der Halbzeitpause noch mal ein Highlight, und zwar ein richtiges Highlight. Also erst gab es einen Angriff, der über Rietle Barku über den rechten Flügel ging. Er schlägt ihn in den Strafraum, wo am langen Pfosten Jakub Kaminski nicht frei, aber er hatte eine gute Abschlusschance. Er schießt den Ball, aber der Verteidiger schafft es noch, den Fuß davor zu stellen. Es gibt Ecke. Diese Ecke führt Max Arnold aus. Sie wird geklärt, aber genau auf den Fuß von Mohamed Amura mal wieder, der ihn wirklich butterweich in den Strafraum löffelt. Und da steht dann Jonas Wind wirklich furchtbar alleine und liegt dann in der Luft und schiebt ihn ganz entspannt wiederum ins lange Eck. Patrick Dreus hat keine Chance, da an den Ball zu kommen. Da hat die Abwehr einfach komplett gepennt. Jonas Wind läuft dann in Richtung einer Kamera, macht seinen neuen W-Jubel. Und weil ein W in Bochum offensichtlich ein Problem ist, meckern dann einige. Medic heißt der Mensch, glaube ich, der Abwehrspieler vom VfL Bochum, genau. Fängt dann an, schubst Jonas Wind und weil Jonas Wind halt so exzessiv gejubelt hat, was er nicht hat. Also machen wir uns nichts vor, er hat halt das Weh gezeigt, hat ein bisschen gejubelt, ist auch jetzt nicht, ich sag mal, direkt in die Ecke gelaufen, sondern er ist halt einfach von seinem Torpfosten ein paar Meter in Richtung der Ecke gelaufen. Und weil Medic das dann so doof fand und ihn angegriffen hat, und da muss man Jonas Wind auch loben, der hat sich da auch gar nicht drauf eingelassen, sondern hat er ein bisschen ausgelacht, so ein was willst du eigentlich von mir? Aber das hat dem Schiedsrichter nicht gereicht oder gereicht. Auf jeden Fall haben beide gelb gesehen. Jonas Wind hat danach, also der Twitter-Account vom VfL Bochum hat danach irgendwie geschrieben, Tor Mist, und der Jubel danach war doof. Und das wiederum hat Jonas Wind aufgenommen, hat ein Foto davon gepostet, wo er einfach nur dieses Weh zeigt und diesen Text drunter schreibt und hat einen lachenden Smiley dazu gemacht. Ich glaube, das ist genau die richtige Einstellung, weil ich weiß nicht, was da das Problem war, wo da die Bochumer Sorge hatten, was das Problem war. Ich möchte noch einmal an das Spiel gegen Eintracht Frankfurt erinnern, das ich hier zuletzt besprechen konnte, wo ein Stürmer in die Fankurve des Heimteams gelaufen ist, die Hände hinter die Ohren gemacht hat, seinen ehemaligen Verein und so gejubelt hat. Und er hat keine Karte gekriegt, weil halt unsere Spieler nicht so dusselig sind, darauf einzugehen. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, aber gut, damit ging es dann in die Halbzeit. Jonas Wind war nicht so, also war glücklich und nicht glücklich zugleich, das muss man auch mal hinkriegen. Und so ging es dann in die zweite Halbzeit. Und da hat man dann gemerkt, dass der VfL Bochum, die wissen, wie wichtig es ist, hier Punkte zu holen und legen es halt wirklich drauf an, schieben ordentlich an, haben aber keine Riesenchancen, das muss man sagen. Und dann irgendwann rutschen dann halt mal Bälle durch und irgendwann ist es dann so weit, dass der Ball im Wolfsburger Tor landet. Eine Flanke von außen hat dann Boadu, ja, das ist richtig, ich muss nochmal kurz nachkommen, verwandelt und man dachte, oh Gott, jetzt könnte das Spiel kippen. Der VfL aus Wolfsburg hat diese Saison in der zweiten Halbzeit noch kein Tor geschossen und viele, viele Punkte in der Schlussphase vergeben. Aber dann passiert was ganz Merkwürdiges, denn wo das Spiel sonst immer so gekippt ist, dass die Wolfsburger in Hinterhand geraten ist, unter Druck geraten sind, ist es in dem Fall so, dass die denken, nee, das machen wir nicht nochmal. So, das haben wir jetzt oft genug mitgemacht, wir probieren mal was anderes. Und plötzlich spielen sie wieder nach vorne und haben dann relativ bald nach und nach Chancen. Patrick Wimmer, der eingewechselt wurde, hat eine tolle Chance, schießt an die Latte. Er hat noch eine zweite Chance, da also auch wenn er am Abseits stand, ich glaube, das ärgert ihn fast noch mehr, dass er den nicht getroffen hat, weil er aus gefühlt 45 Zentimetern den Ball an die Latte köpft. Wie gesagt, er stand im Abseits, also es hätte sowieso nicht gezählt, aber das war so eine Szene. Mann, eigentlich muss der drin sein, auch als Zeichen. Das ist dann schon ein bisschen ärgerlich. Trotzdem bleibt der VfL, wie gesagt, weiter im Drücker. Es gibt noch ein paar Chancen. Eine wahnsinnig gute Chance vor dem Tor der Bochum noch, habe ich vergessen, die möchte ich aber trotzdem noch mal kurz schildern. Da wird ein Konter sehr, sehr schnell gespielt. Der Ball, ich glaube, von Thiago Tomasch wird zu Jonas Wind gespielt. Der lässt ihn einfach mehr oder weniger nach vorne abtropfen. Wirklich perfekt getimt in den Lauf von Mo Amura. Der läuft auf den Torwart zu. Patrick Dreves hat keine Chance, aber leider trifft Amura nur den Innenpfosten, von wo der Ball in so einen ganz doofen Winkel rauskullert, sodass er auch nicht mehr rankommt. Das war wahnsinnig schade. Es hätte ein Tor verdient gehabt, diese ganze Chance. Später kommt es dann aber noch dazu, und zwar wieder ist Amura Mittelpunkt nach einer Ecke in der, ich müsste die Minuten dazu sagen, weil da wird man auch gleich wieder was merken. In der 83. Minute laut Ticker vom Kicker hat Amura geht im Strafraum zu Boden. Er wird von Sissoko getroffen. Keiner weiß, was da jetzt so lange dauert, weil es ist offensichtlich, Amura geht zum Ball mit langen Beinen und schiebt ihn so ein Stück beiseite. Sissoko tritt ihn dann von unten unter das Bein und Amura fällt halt einfach zu Boden. Das Spiel läuft aber weiter. Es dauert bis zur 87. Minute, also von da aus schon mal über 4 Minuten, bis der VAR sich einschaltet und das prüft, dann kommt der Schiedsrichter raus, guckt sich das nochmal an. Es ist eine klare Entscheidung, man weiß nicht genau, was los ist. Angeblich war es so, dass geprüft wurde, ob es abseits war. Das ist nach einer Ecke ja immer ein bisschen kompliziert. Trotzdem glaube ich, das hätte schneller gehen müssen mal wieder. Jonas Wind tritt dann an, um den Elfmeter zu schießen, verschießt ihn aber, nur um ihn im Nachschuss zu verwandeln. Alle, die Fußballmanager-Spiele spielen, lieben ihn für solche Tricks, weil das heißt, wer Amura hat, der hat eine Vorlage verloren. Wer Jonas Wind hat, der hat einen Elfmeter verschossen. Das gibt schlechte Punkte. Am Ende gönne ich ihm das aber, weil er entscheidet das Spiel. Das 3:1 ist der Schlusspunkt für das Spiel. In der 94. Minute kommt Joachim Mehle endlich mal wieder ins Spiel. Amura wird ausgewechselt, holt sich seinen verdienten Applaus ab von den tollen mitgereisten Fans. Das waren wirklich viele. Ich glaube, 1.500 Leute waren da. Und ja, so gewinnt der VfL aus Wolfsburg sein zweites Spiel diese Saison wieder auswärts. Zu Hause ist man noch sieglos. Auch wenn die Leistungen gepasst haben, das will ich gar nicht schönreden. Nochmal ein paar Statistiken zu dem Spiel. Was Torchancen angeht, sind die Wolfsburger völlig zu Recht Sieger geworden. Alle anderen Werte, muss man so sagen, hat der VfL aus Bochum als Heimmannschaft gewonnen. Das ist ja auch ein bisschen logisch, wenn man so früh in Führung liegt und das Spielsystem der Wolfsburger so ein bisschen aufs Kontern ausgelegt ist, dann ist das so. Man ist nur keine 105 Kilometer gelaufen als Wolfsburger. Das ist wirklich nicht die Welt, aber tja, am Ende hat es gereicht und dann wollen wir da auch nicht meckern, würde ich sagen. Und wir würden auch nicht meckern, wenn es, Wahnsinnsüberleitung fällt mir gerade auf, aber egal, wenn es so weitergeht, sprich, man läuft vielleicht ein bisschen weniger, holt dafür mehr Punkte. Und das liegt jetzt am Wochenende an. Am Sonntag kommen die Gäste von Werder Bremen zu Gast nach Wolfsburg in die Volkswagen Arena. Und was wir von diesem Spiel zu erwarten haben, hat Christian Ohrens besprochen. Und zwar mit Ole Bansemer vom Podcast Allianz Brisant. Ein Podcast von einem Hamburger und einem Bremer. Da bin ich mal gespannt, was es da zu erzählen gibt.
Wölferadio. Kombinationsspiel.
Im Kombinationsspiel treffen diese Woche Grün-Weiß auf Grün-Weiß. Denn unsere Wölfe empfangen am kommenden Sonntag nämlich die Jungs vom SV Werder Bremen. Und einer, der sich bestens mit den Bremern auskennt, ist Ole Bansemer vom Podcast Allianz Brisant. Schön, dass du da bist.
Ja, freut mich, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Um Himmels Willen, also Allianz Brisanz, da bricht man sich ja so ein bisschen schon einen ab. Das ist eine schöne Moderatorenherausforderung. Aber bevor wir auf Werder Bremen zu sprechen kommen, müssen wir ganz kurz natürlich auf euch zu sprechen kommen, denn ihr seid irgendwie ja schon ein besonderer Podcast. Denn wenn sich schon ein HSV-Fan und ein Werder-Fan zusammensetzen in einen gemeinsamen Podcast, dann will das schon was heißen. Wer es nicht weiß oder wer es immer wieder verdrängt hat, mit den Hamburgern und mit den Bremern verhält es sich ja oft so wie mit den Wolfsburgern und den Braunschweigern. Die können eigentlich nicht so gut miteinander, aber warum klappt das bei euch?
Naja, also weiß ja selber, ohne die Braunschweiger wäre es ja auch manchmal langweilig, ne? Nein, ja, also erstmal ist es alles immer total freiwillig, auf total freiwilliger Basis. Es steht keiner hinter mir mit einer Knarre. Es ist eine total lustige Geschichte letztendlich. Daniel ist mein alter Politik- und Arbeitswirtschaftslehrer und es hat sich schon damals durch den Unterricht immer so ein bisschen gezogen, dass man sich so, ich sag mal, positiv geneckt hat, ne? Und ja, dann haben sich die Wege irgendwann nochmal wieder kurz gekreuzt und so ist es dann dazu gekommen, dass dann ein HSVer und ein Bremer, die das Ganze, ja, süffisant locker nehmen, dann sich zusammenraffen und versuchen regelmäßig mal zusammen, ja, das Beste aus Stelling und das Beste von ja, Hannover Nord zusammenzupacken. Aber ja, so ist es halt geschehen. Ist halt so. Und jetzt sind wir schon in der, ich glaube, fünften Staffel, vierte Staffel haben wir auch schon hinter uns. Also gibt auch den einen oder anderen Zuhörer. Scheint wohl ganz gut anzukommen, sage ich mal.
Naja, ich meine, ein bisschen Frotzeleien und Neckereien, die kann man sich ja im Moment ja auch erlauben, ne? Der HSV ist
Auch von Bremer Seite natürlich.
im
Wir
siebten
von
Jahr in der
Platz der
zweiten
Sonne.
Liga, ne? Aber da wollen wir mal gucken, ob es überhaupt Grund gibt, in irgendeiner Richtung hier überhaupt zu lästern oder zu necken. Wie seid ihr denn so in die Saison gestartet? Erzähl doch mal.
Oh, der eine oder andere ist zufrieden. Ich persönlich bin damit nicht ganz so zufrieden. Wir haben am ersten Spieltag gegen Augsburg, das ist sowieso immer so ein Problemgegner für uns, ein Unentschieden geholt. Denn zu Hause läuft es auch nicht so richtig. Wir sind, viel hat der eine oder andere das ja schon mitbekommen, immer noch ohne Heimtor. Vielleicht umso besser, dass wir nach Wolfsburg fahren, wer weiß. Ja, und Dortmund zu Hause gehabt, dann die Bayern und Freiburg, das sind natürlich zu Hause alles so ein bisschen. Und die Freiburger kann man schlagen an einem guten Tag, aber die ersten beiden Aufgaben waren ein bisschen undankbar. Mainz hat man natürlich in Unterzahl, das Ding, das war natürlich ein Riesending und das Hoffenheim-Ding hat, glaube ich, auch so gut wie jeder irgendwie, der es mit der Bundesliga hat, mitbekommen, was da passiert ist. Also Willenskraft ist da und es ist auch Potenzial da, aber Werder hat es noch nicht ganz auf die Schienen gebracht bisher.
Was würdest du sagen als langjähriger Werder-Fan? Woran hapert es? Woran hapert es, dass es im Moment nicht mit irgendeinem kleinen, mickrigen Tor daheim klappt?
Boah, vielleicht ein bisschen Druck, ich weiß es nicht. Gut, gegen Freiburg spätestens hätte das natürlich irgendwie passieren dürfen. Gegen Dortmund und Bayern, wenn er da mal vielleicht kein Tor schießt, das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Ich glaube, das Hauptproblem, das ist gegen Freiburg ganz gut sichtbar geworden. Ich habe es in unserem Podcast als Spiel ausgerufen, das richtungsweisend sein könnte. Denn Freiburg ist so ein Gegner. Die sind so in unserer Tabellenregion vielleicht ein bisschen besser, aber genau die muss man schlagen, wenn man da hinkommen möchte, wo Werder ja in den nächsten Jahren hin möchte, nämlich im Schatten der europäischen Plätze mit Hoffnung darauf, mal wieder diesen Platz an der Sonne da zu bekommen. Ich glaube, es fehlt ein bisschen Kreativität im Mittelfeld, wenn du mich fragst.
Das habe ich ja getan. Also Kreativität im Mittelfeld. Also seid ihr so eine Mannschaft, die viel auf Standards setzt und wo quasi vieles schon vorhersehbar ist? Oder wie würdest du die mangelnde Kreativität beschreiben?
Naja, also unsere Kreativität ist überwiegend im Moment über rechts außen unterwegs gewesen. Das ist Mitchell Weiser. Das ist ein bisschen ungewohnt vielleicht, dass ein rechter Außenbahnspieler so ja, diesen Spielmacher-Typ spielt. Er hat dann ja auch nochmal, wenn man sich dann so die statischen Aufstellungen anguckt, mit Romano Schmid natürlich auch noch so ein Halbflügelspieler immer so um sie rumkreisen. Das ist schon, ist schwer zu verteidigen. Ist jetzt nicht sonderlich kreativ, weil wenn man weiß, und ich glaube, Hasenhüttl ist da so ein bisschen prädestiniert, gut Deutsch abgewichst, das einfach kalt zu stellen, dann fehlt halt Weg B bei Werder.
Warten wir es mal ab, was da passiert. Du hast ja bestimmt auch so ein bisschen mitverfolgt, wie es bei uns aktuell so läuft. Wenn du auf die bevorstehende Begegnung blickst, mit welchem Gefühl gehst du an dieses Spiel?
Oh, das ist. Ich bin so ein Anti-Länderspielpause-Typ. Ich finde nämlich immer so eine Länderspielpause, es ist vollkommen egal, was vorher passiert ist. So eine Länderspielpause ist so ein, fühlt sich A für den Fan immer wie so eine Winterpause an. Und B, finde ich, nimmt das auch so irgendwie einen Flow raus. Also, wenn ich an Wolfsburg denke, dann denke ich immer so daran in den letzten Wochen, dass das ja, irgendwie viel dahinter steckt, ein bisschen weniger Ertrag da ist, aber trotzdem reicht es irgendwie. Ja, ha, schwierig. Also so eine kleine Winterpause nenne ich das jetzt mal, sorgt immer dafür mich, dass ich zu den Spielen wenig, ja, Erwartung habe. Ist jetzt auch das Falsche, aber ich tue mich dann immer schwer, mich so in das Spiel reinfühlen zu können, tatsächlich, einfach weil mir die Vorwoche so fehlt, um dann halt auf Wolfsburg effektiv gucken zu können und zu gucken zu können, wo sind überhaupt meine eigenen Baustellen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, und ich mich festlegen würde, muss, dann würde ich sagen, ist das irgendwie wieder so ein klassisches Unentschieden-Spiel, genauso wie letztes Jahr im Oktober, nur vielleicht nicht mit so einem Freistoßtor von Dosch.
Wenn du mal auf Stärken und Schwächen blickst bei Werder Bremen, was würdest du sagen, wo müssten wir Wolfsburger aufpassen? Was sind aktuell eure Stärken?
Naja, ich habe es ja schon eingangs erwähnt. Also das Mainz-Spiel in Unterzahl haben wir gewonnen und den anderen Sieg gegen Hoffenheim, da haben wir ja, 3-0 nach 12 Minuten hingelegen und jeder hat uns abgeschrieben. Ich glaube, die Truppe ist mental voll da und wenn man Werder die Chance gibt, ins Spiel reinzukommen, dann wird es schwer. Allerdings glaube ich, dass, wie gesagt, die fehlende B-Kreativität eine große Schwäche ist, weil man wäre da, glaube ich, sehr schnell schachmatt setzen könnte.
Natürlich jetzt aber auch die umgekehrte Frage, die man natürlich als Fan ungern beantworten möchte. Aber ich habe mir inzwischen angewöhnt, sie trotzdem immer wieder zu stellen. Wo sind denn aktuell, jetzt mal von den mangelnden Standards abgesehen, eure Schwächen? Wo könnte man aus Wolfsburger Sicht am besten anknüpfen?
Ich glaube, wenn du es jetzt auf taktische hinaus möchtest, es ist so, dass für euch rechte Halbfeld, ich glaube, so Toni Jung ist halt mit seinen 32 Jahren bei uns, der ist abgeklärt, der ist erfahren, aber ist halt nicht mehr so der ganz der Schnelle. Und ja, dadurch, dass wir in so einer verkappten Fünferkette bzw. Dreierkette spielen, deckt er halt euer rechtes Halbfeld ab. Ich glaube, wenn man da einfach, wenn bei uns Derrick Köhn auch wieder links hinten spielen sollte, der auch einen Offensivdrang hat, dann ist das das, was ihr bespielen müsst und dann wird das für Werder ganz schön schwierig.
Das wird eine auf jeden Fall spannende Geschichte, gerade wenn du das sagst, er ist nicht mehr so ganz der Schnellste. Wir haben ja gerade einen wirklich schnellen neuen Spieler verpflichten können, Mohamed Amoura, der teilweise bis zu 34 Stundenkilometer hinlegt auf dem Spielfeld. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das könnte also dann so ein Kandidat sein, der vielleicht dann euch ein bisschen in die Bredouille bringen könnte.
Ich denke auch an Paredes, der, ich glaube, irgendwie gefühlt nur 3 Bundesliga-Tore hat und 2 gegen Werder geschossen hat. Also, das ist so ein, das sind so diese kleinen Quirligen, die auch einen schnellen Haken schlagen können. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht ganz genau auf Amoura gucken können. Ich habe aber die Stats auch tatsächlich wahrgenommen mit den KMHs. Das ist natürlich schon beeindruckend. Und wenn er mit voll Karacho in einer Kontersituation da auf Richtung Zetterer rennt, dann. Ja, könnte Toni Jung da vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten mitbekommen. Aber Friedel auch, also davon mal abgesehen, der lässt sich gerne mal austanzen.
Die Frage nach einem Tipp brauche ich gar nicht mehr zu stellen. Du hast ja eben schon angedeutet, du rechnest mit einem Unentschieden und damit kann man dann ja wohl zufrieden sein. Oder ich bin nicht so der Statistiker. Also es gibt ja Leute, die wälzen echt vorher die virtuellen Statistiken, wann, wer, wie, wo, mal gegen wen gewonnen hat. Und ich weiß im Moment auch wirklich nicht, wie so unsere Bilanz gegen euch ausschaut. Ich glaube, die ist sehr ausgewogen, ne? Kann das sein?
Ich würde jetzt vom Gefühl tatsächlich sagen, ja, die ist relativ ausgewogen. Es gab Jahre, da haben wir gegen Wolfsburg überhaupt keine Schnitte gehabt. Und dann ganz Jahre, da haben wir Wolfsburg aus dem Weserstadion rausgeschossen. Ich glaube, wir hatten mal in der Meistersaison auch im Pokal gegen Wolfsburg im Winter gespielt. Da haben wir, glaube ich, 5-1 nach Hause geschickt. Angaben ohne Gewähr. Ich mache hier jetzt alles, ohne dass ich hier irgendwelche Zettel vor mir habe. Also ja, ich denke, das ist ein klassisches Unentschieden-Spiel. Beide Mannschaften werden sich, glaube ich, im Laufe der Saison irgendwie in der Tabelle auch in die Wege kommen. Und ja, wieder ein schönes 2-2, dann hat man wenigstens ein paar Tore. Und ich habe mich vielleicht hier bei dem einen oder anderen Zuhörer beliebt gemacht. Und der fällt auch bei uns rein.
Wir werden schauen und wir sprechen uns nach Sonntag nochmal wieder. Das war das Kombinationsspiel hier im Wölferadio mit Ole Bansemer von Allianz Brisanz. Schön, dass du heute mein Gast warst.
Ja, gerne. Immer wieder.
Vielen Dank, ihr zwei, für das kurze Gespräch und ich setze mich jetzt nochmal kurz ran und schaue einfach nochmal so ein bisschen auf die harten Fakten, was beim VfL für dieses Spiel zu erwarten ist, wie wir auf die Aufstellung gucken können und so weiter und so fort. Ich denke, es wäre jetzt keine so gewagte Aussage, wenn ich sage, im Vergleich zum Bochum-Spiel wird sich an der Aufstellung nicht so wahnsinnig viel verändern. Es wird vielleicht hier und da einzelne Anpassungen geben. Aster Wrangs ist nicht ganz fit, vielleicht fällt der aus. Matthias Swanberg konnte nicht richtig trainieren, hatte Probleme mit dem Sprunggelenk, da muss man gucken. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass Lovro Meier bis dahin wieder fit ist. Da hat der Trainer heute gesagt, das wird noch 2 bis 3 Wochen dauern, bis der wirklich wieder auf dem Damm ist und mitspielen kann. Das heißt, in der Offensive wird sich mit ziemlicher Sicherheit nichts ändern. Vielleicht kriegt man statt Thiago Thomas jemand anders zu sehen, da muss man mal gucken. Insgesamt denke ich aber, dass das alles so stabil ist, das wird funktionieren, der Kader passt, die wissen, wie man mit der Dreierkette spielt, leider, die wissen, wie man mit einer Viererkette spielt, da kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen, er ist ja auch immer noch der Meinung, und die teile ich auch, muss ich sagen, dass der Kader ein bisschen groß ist, da muss man mal gucken, wie das funktioniert. Es wird halt noch spannend, wenn die ganzen verletzten Spieler dazukommen. So, Joachim Mehle ist jetzt wieder fit. Der hat, wie ich vorhin gesagt habe, in der 94. Minute wurde er gegen Bochum eingewechselt. War jetzt mit der dänischen Nationalmannschaft unterwegs. Ich glaube, der hat auch Bock, sich zu zeigen und zu zeigen, was er drauf hat. Das wäre eine Alternative für die Außen. Wir müssen gucken, was mit Patrick Wimmer ist. Vielleicht ist der auch eine Idee statt Thiago Tomasch, wenn man da anders auftreten will. Da hat man viele, viele Möglichkeiten, alles hin und her zu schieben. Ich glaube, aber wir können uns auf das Spiel freuen. Werder Bremen ist jetzt nicht unbedingt unser Lieblingsgegner. Wir haben eine relativ ausgeglichene Bilanz gegen die, aber das könnte besser sein. Immer wenn ich optimistisch bin und wir gegen Bremen spielen, fühlt sich das im Nachhinein nicht so gut an. Wir müssen mal gucken, wie wir damit umgehen. Ich glaube aber, die Entwicklung der Mannschaft ist richtig. Wir haben jetzt sehr viele, sehr schwere Gegner gehabt. Wir haben entweder gegen die Belletage des deutschen Fußballs gespielt, Champions-League-Teilnehmer, Mannschaften, die gerade um die Champions League spielen, oder halt gegen die beiden Letzten aus der Tabelle. Gegen die beiden hat man die Punkte geholt, die man brauchte. Gegen die Oberen hat man nur gegen Stuttgart gepunktet. Aber viele Spiele erst auf der Zielgeraden hergegeben. Da hat man gegen Bochum schon gemerkt, dass die Mannschaft das nicht nochmal mitmachen will. Und ich glaube, das werden wir gegen Bremen auch zeigen. Ansonsten sind alle soweit an Bord. Lukas Metscher dagegen noch nicht ganz wieder. Da gab es ja Ideen, ihn jetzt möglichst bald wieder ins Team zu integrieren. Er ist auch dabei, er trainiert auch mit, kann aber noch nicht ganz alles mitmachen. Er sollte in der Länderspielpause sollte es ein Testspiel gegen den FC Magdeburg geben. Das wurde abgesagt, weil beim VfL nicht genug Spieler fit waren. Da gab es ein paar Verletzungen, ein paar Leute, die auf Länderspielreise waren, und dann hat man gesagt, das bringt so nichts, das Spiel würde uns nicht weiterbringen. Da hat man es lieber abgesagt und für sich trainiert. Kann ich nachvollziehen. Und ja, da müssen wir mal gucken, wie das ist, wer wie fit wiedergekommen ist von seiner Nationalmannschaft, ob es da noch irgendwelche Ausfälle gibt. Und ja, selbst wenn dem so sein sollte, der Kader ist groß genug, man kann das ausgleichen. Man hat auch sehr viele, sehr hochgelobte junge Leute, die ich tatsächlich gerne auch mal im Kader und auch mal als Einwechselspieler gerne sehen würde. Das wäre ja eigentlich dann, wenn es gegen Bremen gut läuft, eine gute Gelegenheit. Und wenn es sehr schlecht läuft auch, weil dann kann man sie trotzdem mal einsetzen. Schauen wir noch kurz auf den SV Werder. Da ist es wahnsinnig schwer vorherzusagen, was es ist. Es gab eine fiese Klatsche, die traditionelle Klatsche gegen Bayern München. Da können wir auch ein Liedchen von singen, auch wenn es diesmal nicht passiert ist. Es gab ein wildes 4-3 Sieg in Hoffenheim, wo man nach einer halben Stunde 3-0 hinten lag. Dann hat ein Hoffenheimer rot gesehen und dann dreht man das Spiel komplett und gewinnt es noch. Für die Moral einer Mannschaft ist das sicherlich nicht schlecht. Ich dachte, oh, das könnte so der zündende Moment dieser Werder-Saison sein, aber direkt im Anschluss verlieren sie 0-1 zu Hause gegen den SC Freiburg. Gegner ist eine Wundertüte. Die haben nicht wie wir nur gegen die Beletage gespielt, sondern gegen alles Mögliche und haben auch praktisch jedes mögliche Ergebnis gegen jede Gegnerklasse geholt, was dazu führt, dass die in der Tabelle genau da sind, wo wir sind. Also man ist Tabellennachbar. Der SV Werder steht auf Platz 11, der VfL Wolfsburg auf Platz 12. Ein Punkt trennt uns. Trotzdem haben wir eine bessere Tordifferenz mit plus 1, Werder Bremen mit minus 4. Da spielt das Werder-Spiel gegen Bayern München vielleicht eine kleine Rolle drin in dieser Darstellung. Mal gucken, wie es nach dem Spieltag ist. Ich denke, da gibt es noch viele, viele Möglichkeiten, wie sich das weiterentwickeln kann. Beide Mannschaften haben Potenzial. Müssen mal gucken, wie es weitergeht. Der VfL spielt dann die Woche drauf beim FC St. Pauli mal wieder am Millerntor und der SV Werder bekommt es zu Hause mit dem deutschen Meister aus Leverkusen zu tun. Beide Spiele finden am 26.10. statt. Der VfL um 15.30 Uhr, Werder Bremen um 18.30 Uhr.
Wölferadio. Faninfos.
Und damit reden wir nochmal zum Abschluss dieser Sendung über alles, was sonst so rund um unseren VfL passiert ist. Da gibt es gute und da gibt es schlechte Nachrichten. Und damit wir mit einer guten rausgehen können, finde ich, fangen wir erstmal mit dem etwas schlechteren und etwas komplizierteren Thema an. Ihr habt das alle mitgekriegt. Gavin Behrens hat sich in einer Aktion zum Vielfaltspieltag, da wurden Trikots vorsigniert, ja, hat er sich geweigert, das Trikot zu unterzeichnen. Eine ganz merkwürdige Situation mit einer wirklich, also ich will mich da gar nicht so weit zu äußern. Ich kann nur sagen, dass es eine saudumme Aktion war. Die Formulierung, die er von sich gegeben hat, das geht so nicht. Das wurde ihm auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom VfL so wiedergegeben. Das passt halt in keiner Form zu den Leitlinien und zur Grundeinstellung, die unser VfL hat, weil die Regenbogenarmbinde, die tragen wir halt nicht umsonst. Als erster Verein in Deutschland wurde das beim VfL so eingeführt und demzufolge war dann auch die Reaktion unseres Vereins, der Kevin Behrens wurde mit einer sehr hohen Geldstrafe offensichtlich belegt. Gleichzeitig hat er eine Abmahnung bekommen. Das ist eine, glaube ich, im Fußball recht ungewöhnliche Aktion. Also ich habe das noch nicht so oft mitgekriegt. Da spielt vielleicht auch die Eignerschaft von Volkswagen eine Rolle. Das geht so gar nicht. Das passt nicht zu unseren Leitlinien. Und ich glaube, das wurde Kevin Behrens auch sehr, sehr klar gemacht. Und da muss man mal sehen, ob und wie es da weitergeht. Der VfL hat ja aus irgendeinem Grund immer mal wieder so kleinere Probleme mit Spielern, die solche Aussagen tätigen. Und ja, das ist nicht gut. Das ist gerade auch in der aktuellen Situation, es fing an, besser zu laufen. So die Abläufe waren gut und man hatte so ein bisschen Ruhe reinbekommen. Und dann macht man sowas, das braucht man in etwa so dringend wie Eintracht Braunschweig. Das hätte er sich dringend sparen sollen. Und ich bin mir auch sicher, das wird er sich in Zukunft sparen. Und ja, ich glaube, ihr habt auch, wenn ich es nicht klar genug gesagt habe, zwischen den Zeilen wisst ihr, wie viel ich davon halte. Und deswegen reden wir doch einfach über ein paar schönere Sachen, die passiert sind. Und zwar traditionell, wenn es um gute Nachrichten aus Wolfsburg geht, dann sind unsere Frauen involviert. Die haben zwar ihr erstes Spiel in der Champions League sehr, sehr unglücklich 1-0 verloren. Dafür haben sie in der Volkswagen Arena den FC Bayern nach 44 ungeschlagenen Spielen die erste Niederlage zugefügt. Es war, ich habe es nur in Ausschnitten gesehen, es war aber ein richtiges Kampfspiel. Unsere Frauen haben alles getan, um dieses Spiel für sich zu gewinnen. Und ja, die gerade erst bei Hinter der Rückennummer interviewte Vivian Endemann, hat das erste Tor gleich erzielt, hat die erste Chance genutzt. Und ja, Lineth Bernstein hat nach ihrer Einwechslung, die wurde eingewechselt und hat gegen ihren Ex-Verein sofort aufgedreht, hat eine Chance rausgeholt, eine Ecke rausgeholt und diese Ecke dann verwandelt. Wunderschön, ganz wichtig auch, um die Binnenstimmung bei unseren Frauen nochmal wieder ein bisschen hochzutreiben. Da war so ein bisschen, ich sag mal, gedämpfte Stimmung in den letzten Wochen, aber da haben sie gezeigt, die können es noch und die können es richtig und sind halt nach wie vor eine der besten Mannschaften Europas. Und um das zu beweisen, haben sie jetzt dann gleich die nächste Chance, weil nach den Bayerinnen kommt die Mannschaft aus Lyon zu uns in das AOK-Stadion am Donnerstagabend. Ein absolutes Spitzenspiel. Die Mannschaft, mit der uns so viel Historie im Positiven wie im Negativen verbindet, ist mal wieder zu Gast. Endlich wieder Champions-League-Feeling im Allerpark. Und ich kann euch nur empfehlen, da hinzugehen. Ich weiß aber, um ehrlich zu sein, nicht, ob es noch Karten gibt. Aber ihr werdet schon eine Chance haben, dieses Spiel zu sehen. Das solltet ihr euch angucken. Ich habe gerade hinter der Rückennummer erwähnt. Dazu gibt es diese Woche keine neue Ausgabe, die wird nächste Woche rauskommen. Die ist schon im Kasten und vielleicht habe ich damit einen kleinen Tipp gegeben, wer es sein könnte, der da interviewt wird. Aber den genauen Namen erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist. Und das war es dann soweit, was offiziell sozusagen beim VfL passiert ist. Nebenher aus der Fanszene gab es noch die Jahresspende der Supporters. 2x800 €, einmal für die Drops, die Drogenberatungsstelle hier in Wolfsburg, und einmal für den Wünschewagen Wolfsburg. Jeweils 800 €, wie gesagt, tolle Sache, finde ich wahnsinnig gut. Die wurden beim Tonnenfeuer gesammelt und da übergeben. Eine Menge Geld, womit wirklich viel, viel geholfen werden kann. Richtig gut, absolut lobenswert. Und kurz vor Schluss dann noch, wenn ihr am Sonntag Probleme habt, das Spiel gegen Werder Bremen zu gucken, weil ihr zum Beispiel gerade in einem kanadischen Nationalpark unterwegs seid oder was auch immer, natürlich überträgt Wölfe Radio Arena live wieder. Jan und Roy werden das Spiel kommentieren, und Roy ist natürlich, also einen besseren Ansprechpartner kann man nicht haben. Er hat nicht nur unser erstes Bundesliga-Tor überhaupt gegen Rostock, wer könnte es vergessen, erzielt, sondern auch unser allererstes Tor gegen den SV Werder Bremen zum 1:0-Sieg vor relativ exakt 27 Jahren. Und wenn ihr das hört, viele von euch werden sagen, so lang ist das her. Einige von euch werden nach grauen Haaren suchen. Die waren dabei. Der Rest ist vielleicht noch ein bisschen jünger. Hört euch das an, was die beiden dazu sagen, wenn ihr es nicht ins Stadion schafft, was, glaube ich, die erste Wahl sein sollte. Aber direkt danach kommt das Wölferadio. Und ja, ich denke, damit haben wir eine kleine runde Sendung zusammengeklöppelt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche euch einen schönen Tag. Wie gesagt, versucht möglichst so oft wie möglich bei uns ins Stadion zu gehen. Unsere Frauen, unsere Männer, alle können das gut gebrauchen. Und wir freuen uns auf euch. Und damit bleibt mir nur noch eins zu sagen, nämlich immer nur du.
Wir stehen zusammen.